Hey Marco, wusstest du, dass unsere Zuhörer jetzt auch Mitglied in der Filmkammer des Schreckens werden können?
Ich habe mal gehört, sei nie Mitglied in einem Club, der dich als Mitglied aufnehmen würde.
Sehr gut. Das ist jetzt wahrscheinlich umgekehrte Psychologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Aber wer unterstützen möchte und wer uns dabei helfen möchte, diesen Podcast aufrechtzuerhalten, dann kann das jetzt gerne tun. In den Shownotizen findet ihr einen Link zu Ko-fi. Und da könnt ihr uns unterstützen, entweder mit einer einmaligen Spende, das hilft uns natürlich dabei, diverse Kosten zu decken. Nicht nur dafür, dass Marco sich reichlich Blu-Rays kaufen kann, nein, sondern ganz normale Kosten, die bei der Erstellung eines Podcasts entstehen, wenn man zum Beispiel Softwarelizenzen braucht oder...
Oder hier Bewährungshelfer oder Kaution.
Kann passieren, ja, richtig, genau.
Aber wer ist dieser Ko-fi? Ist das dieser afrikanische Prinz, von dem ich immer so viel höre?
Hast du die E-Mails jetzt noch nicht beantwortet, oder... Er hat dir doch ein Vermögen angeboten.
Ja, weiß ich. Ja, genau. Deswegen, hat er das Geld jetzt, da das her jetzt wahrscheinlich.
Weißt du, an sein Geld kommt.
Der kriegt nichts von mir.
Und damit er das an Marco weiterleiten kann, müsst ihr jetzt auch spenden. Und damit unterstützt ihr halt direkt die Filmkammer des Schreckens. Könnt ihr uns entweder monatlich einen kleinen Betrag spenden oder eine Einmalspende. Wir freuen uns auf jeden Fall und danken euch für die Unterstützung. Schaut einfach mal in die Podcast-Notizen rein. Und danke an alle, die uns schon unterstützt haben. Chancescope Folge 18. Moin Marco.
Moin.
Was haben wir heute im Gepäck?
Five Superfighters. Wobei ich mich frage, wieso fünf, aber können wir nachher darauf kommen?
Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, wenn man diesen Film diskutiert, den Titel so richtig auseinandernehmen und ein bisschen drüber philosophieren. Der Film heißt Five Superfighters von John Law aka Marlowe aus dem Jahr 1978 und ist ja ein bisschen die B-Riege oder vielleicht sogar die C-Riege bei Shaw Brothers, sowohl was den Regisseur als auch die Besetzung betrifft.
Sehe ich und das auch richtig? Die Kulissen und alles. Das war ja alles mehr so irgendwie im Wald gedreht oder auf irgendwelchen Lichtungen. So richtig Kulissen waren da nicht. Ja, doch, waren ein paar, aber es waren welche, die es schon gab. Aber die waren schon, der war schon günstiger gedreht, das hat man schon gemerkt.
Der war auf jeden Fall ein bisschen low budget, aber schon mal vorab hat mir tatsächlich hat dem Spaß nicht viel Abbruch getan. Also ich fand, der ging richtig gut runter, weil man merkte, dass die halt nicht so viel zu bieten hatten, also mussten sie das Beste machen aus dem, was sie hatten. Mhm. Und ich finde, da haben sie echt, sind sie echt in die Vollen gegangen. Fand ich echt gut.
Können wir nochmal darauf kommen. Also kampftechnisch hat viele Kämpfe auf alle Fälle geboten und solche Sachen, das stimmt. Ja. Ja. Die haben halt das, was sie nicht an Geld hatten, halt durch Human Resources, durch menschliche Ressourcen. Bett gemacht.
Menschliche Ressourcen. Also alle haben ihr Bestes gegeben und wir können die Kämpfe ja noch einmal durchzählen. Ich wollte sie eigentlich durchnummeriert haben in meinen Notizen, aber ich habe einfach mal nur einen dicken Punkt daneben gemacht, wenn gekämpft wird. Okay. Mal gucken, vielleicht können wir es mitzählen. Das Ganze beginnt mit einem recht unkomplizierten Stein des Anstoßes. Ein geheimnisvoller Man in Black kommt in die Stadt oder ins Dorf, man weiß es nicht genau. Und er hat einen coolen Bart, coole angegraute Haare, trägt einen coolen Strohhut, schwarze Klamotten und hat dann so einen kleinen Wimpel dabei oder so einen Sack mit einer Beschriftung, den er dahin schmeißt, wo in sein Herz hinträgt. Und auf dem steht Folgendes, nämlich Experte darin, schlechtes Kung-Fu nachzubessern. Expert in correcting bad Kung-Fu. Das ist quasi sowas wie ein ziemlich schlecht gelaunter Kung-Fu-Coach. Mhm. Und am Anfang kommt er direkt in so eine Kung-Fu-Schule rein, wo die eigentlich recht patent alles zu sein scheinen und schmeißt sein Banner an die Seite. Alle denken, was ist denn das für eine eingebildete Sau? Und bezahlen damit dann fast mit ihrem Leben, denn der vermöbelt die alle nach Strich und Faden. Marco, was sagst du dazu? Was ist das für
eine Aussage? Ich frage mich einerseits, andererseits. Einerseits finde ich's okay, wenn Leute einfach so rumspielen wollen und ihre Kampfsportler machen und das funktioniert nicht, dann ist das ja deren Sache, weißt du?
Ja.
Andererseits, wenn man jemanden verkauft, der kann sich verteidigen und im Endeffekt funktioniert es nicht, dann finde ich es auch gut, das ein bisschen den vor Augen zu halten und es auszumerzen, ne? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann seine Motivation schon irgendwie verstehen, aber ich persönlich würde sagen, lass sie doch ihr Ding machen. Und ist doch eigentlich ganz gut, wenn viele Leute schlechtes Kung-Fu machen, dann gibt es ja viel mehr Leute, die leichte Beute für mich selbst sind, weißt du? Mir ist doch lieber, es gibt ganz viele, die schlecht Kung-Fu können, aber es gibt ganz viele, die können gut Kung-Fu. Das ist für mich persönlich ja dann ein entspannteres Leben, weißt du?
Das sieht der reisende Mystery Man in Black natürlich völlig anders. Der scheint auf jeden Fall sich besonders darauf eingeschossen zu haben, wenn Leute sich als Mitglied irgendeiner Schule deklarieren. Das scheint dem ziemlich sauer zu machen und da ist der relativ gnadenlos.
Das gibt's heute auf YouTube auch, MacDojo und so. Das sind so Leute, die dann so Videos von so Fantasten zeigen, die sich für Kampfsportler halten und gar nichts können.
Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber hattest du mal von erzählt, genau.
Also was, da gibt's auch andere Sachen, aber da gibt's verschiedene Sachen, die dann so darstellen. Was ich vielleicht auch ganz gut finde, weil früher, als ich in 90ern Kampfsport angefangen habe, oder noch früher, da hat man so viel Quatsch erzählt bekommen, den man geglaubt hat, wo es jetzt heute durchs Internet man mehr wirklich sieht, was alles nicht funktioniert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich würde jetzt keinem unbedingt vorhalten, dass er Quatsch macht, aber ich würde gern immer vorgehalten bekommen, wenn ich Quatsch mache, weil ich keinen Bock habe, da Zeit mit zu verschwenden.
Ja, so ein Memento Mori, Typ, der einen immer so ein bisschen zusammenstutzt oder zurechtstutzt, wenn man so ein bisschen über die Stränge schlägt. Und ja, das würde man sich ja in jedem Bereich eigentlich wünschen, oder? Dass Leute, die ein bisschen so großes Ego haben und damit dann halt hausieren gehen, dass die mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Mhm. Nur, dass unser Spezi hier halt das Problem mit sich bringt, dass er ja relativ gnadenlos ist und da auch keinen Unterschied macht, ob die Leute nun einen guten Charakter haben oder einen schlechten Charakter haben. Mhm. Denn nachdem man die Schule auseinandergenommen hat, läuft er einfach dann die Straße runter. Und da ist gerade eine kleine Kung-Fu-Truppe, ein Meister und drei Schüler.
Mit dem Kontrabass?
Anzutreffen. Nicht mit dem Kontrabass, aber sie haben eine Trommel dabei. Mhm. Und machen wohl irgendeine Form von Monkey-Kung-Fu.
Ja, nicht mal das, die stehen da nur rum. Da steht da
ich glaube, die machen gerade Pause wahrscheinlich.
Ja.
Aber ja, klar, du denkst so ein bisschen so wie der Mystery Man, denn der ist auch ein bisschen angepisst, dass da gerade nicht so viel passiert und sie trotzdem. So.
Nee, ich meine, lass sie doch rumsetzen, das meine ich. Wo ist das Problem?
Ach so. Ja, also das geht ihm auf jeden Fall total auf den Keks, dass die da auch wieder sagen: Hier, wir sind von der und der Schule und haben das da auf ihrem kleinen Kasten stehen. Erbitten sich wahrscheinlich Almosen, indem sie dann zum Trommelschlag dann da ihre Künste vorführen. Dazu kommt es aber gar nicht, weil sie sofort herausgefordert werden. Der schmeißt da wieder seinen Wimpel in die Gegend. Das sind immer diese wunderbaren Shots, wo dann zurückgespult dann irgendwo dieser Wimpel oder dieser Rucksack hinfliegt mit dem Schriftzug, dass er hier schlechtes Kung-Fu abfrühstückt. Mhm. Und die drei Schüler, die sind natürlich jung und barsch und denken sich natürlich, da gibt es jetzt auf die 12, das lassen wir uns nicht bieten. Der Meister ist ein bisschen verwirrt, der denkt sich, was geht denn hier ab? Und der Mystery Man verpasst unseren drei jungen Kämpfern dann eine kräftige Abreibung. Die kommen mit ihrem Monkey Kung Fu nämlich nicht allzu weit. Und dann versucht der Meister einzugreifen und selbst der kriegt so richtig eins auf die 12.
Ich fand, das hatte ein bisschen was vom Western in dem Moment. Diese Stadt, so diese leere, wie so eine Westernstadt, der Typ mit seinem Hut und seinen schwarzen Klamotten, wie liefern lief so ein bisschen.
Das hatte
sowas von einem Western-Duell.
Genau. Genau, und ich glaube, das ist auch eine der Stärken dieses Films, dass die Figuren so over the top sind, dass sie so ein bisschen als ihre eigenen Karikaturen funktionieren. Als Negativpunkt könnte man sagen, dass unsere kann es ja schon vorwegnehmen, unsere Hauptfigur, nämlich die drei jungen Kämpfer, die jetzt gerade verloren haben, dass die sich alle ein bisschen zu ähnlich sind und nicht viel Profil haben.
Ja, ein bisschen blass, ne?
Ja, fast alle die gleiche Persönlichkeit. So unterscheidet sie nicht viel voneinander, alle haben die gleiche Haarlänge, aber ein bisschen anderes Haarvolumen. Und die ganzen Meister, denen sie begegnen, die sind allerdings echt schön karikiert over the top. Die könnten so auch aus einem Anime kommen oder aus einem Computerspiel, aus irgendeinem Capcom.
Oder aus anderen Showbrothers-Filmen. Das war ja das, ja, was ich doch so für mich festgehalten habe. Ich habe das Gefühl, kann ich ja jetzt auch schon sagen, dass das wie so ein Crossover ist. Du hast halt den aus dem Shaolin-Film, den aus dem Dark Master-Film.
Ja.
Wie so ein Multiverse heutzutage. Weißt du, das so ein,
ja,
so ein Crossover, wo diese verschiedenen Figuren aufeinandertreffen und diese ganzen Filme auf wie so eine Compilation ein bisschen. So.
Ja, stimmt. Ja, das ist eine gute Sicht auf die Dinge, ja. Ich glaube, das zeichnet den Film auch aus, dass du einfach wahnsinnig viel schmackhaftes Zeug bekommst und alles andere ist halt so ein bisschen. Es ergibt ja auch alles Sinn, was passiert, so rein kausal. Folgt alles logisch aufeinander, aber du kriegst halt so viel, dass du dich nicht langweilst. Und es wird halt eben auch nicht zu viel Zeit vertrödelt mit Tiefgang, der gar nicht da ist oder so.
Also, ja, nur ein bisschen halt mit dem, dass wir den die beschließen dann ja, den Meister zu rächen und alle sich im halben Jahr wieder zu treffen und anderes Kung Fu zu lernen, um ihr Kung Fu zu ergänzen.
Genau.
Und lassen, aber sagen es dem Meister gar nicht. Und
der ist dann krank. Genau, der Meister ist geknickt, völlig fertig mit den Nerven, weil er sich denkt, was kann ich meinen armen Schülern, die ich schon von Kindesbeinen auf betreut und aufgezogen und trainiert habe, was kann ich denen überhaupt bieten? Der liegt da völlig deprimiert und scheinbar scheint er nicht allzu viel gesunden Menschenverstand an seine Zöglinge weitergegeben zu haben, denn die denken sich halt bei Nacht und Nebel, das, was dem Meister jetzt am besten tut, ist, dass wir ihn einfach, ohne ihm Bescheid zu sagen, einfach im Stich lassen. Ja. Der wacht morgens auf, wir sind weg. Der denkt, wir sind einfach völlig enttäuscht und suchen uns was anderes. Und dabei haben sie einfach nur abgesprochen, dass sie jetzt ein halbes Jahr lang bei irgendwelchen anderen Meistern trainieren gehen, damit sie ihn rächen können.
Ja, ja, da ist ein bisschen so Tiefgang nicht, aber das ist schon so ein bisschen so melancholisch,
ja,
der arme Meister und so.
Ein bisschen Drama braucht es ja auch. Und ja, wie meine Freundin vorhin festgestellt hat, die hat das Ende des Films mitgeguckt, wie das öfter mal bei den Shaw Brothers Filmen in den letzten Monaten war, geht es eigentlich in jedem dieser Filme um Rache? Ist es immer das Gleiche? Muss man immer für...
Leider nicht. Ey. Das würde ich mir wünschen. Aber ich glaube, es gab auch welche ohne Rache. Ne?
Aber das ist dann eher die unrühmliche Ausnahme, oder?
Ja, das ist nichts für mich. Das
ist immer ganz lustig, weil wenn sie dann reinkommt, weil sie was weiß ich, Essen fertig ist oder was auch immer, dann fasse ich den Film zusammen. So die ersten 70 Minuten oder so. Und versucht das in 60 Sekunden zusammenzufassen, damit sie den Rest des Films auch noch mitgucken kann. Und meistens ist die Zusammenfassung recht ähnlich.
Ja, ich liebe Rachefilme. Das ist ja auch in Western überall so, ja.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Motive der Menschheitsgeschichte, ja.
Ja, und für Gewalt, es sind ja Gewalt. Ja, das ist jetzt ein bisschen, aber es sind ja Filme, die ein bisschen irgendwie Gewalt darstellen. Wie, in welcher Form und wie hart ist ja unterschiedlich, aber Motivation für Gewalt ist ja oft Rache, ne?
Ja, und um Variationen reinzubringen, ich meine, was sollst du denn mit Kung Fu sonst machen? Die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen, das konnte erst Steven Chow etablieren, ne?
Ja, wir hatten ja auch ein paar Filme, wo nachher rauskam, ich tue es fürs große Ganze und fürs Volk und um die zu, weißt du, sowas.
Ja, das stimmt, genau.
Und ein Teil ist ja auch immer Charakterentwicklung, obwohl das hatte ich hier nicht so, ehrlich gesagt. Aber oft entwickelt sich der Charakter ja durch den Sport, weißt du? Das sind ja auch Schlawiner und so ein bisschen so ein bisschen falsche 50er, aber es bleiben sie, ehrlich gesagt, ja auch, ne?
Ja, die machen nicht viel Wandlung durch. Ich glaube, die haben das meiste dann auch nach dem Film, nach der Handlung des Films dann noch vor sich. Und sollte man ihrem Meister zumindest wünschen, dass da noch ein bisschen was passiert.
Ja, ich glaube, der Meister ist auch nicht viel besser.
Der ist auf jeden Fall auch speziell. Ja, dann sind sie unterwegs und der erste der drei Schüler
trifft auf so eine Witwe.
Er trifft auf eine Dame mittleren Alters, die gerade unterwegs ist, um ihren frisch hergestellten Tofu zum Markt zu bringen, oder sie kommt gerade vom Markt und die wird von drei fiesen Typen bedrängt.
Oh, auch wieder ohne Kontrabass ist wichtig.
Ich lasse das mal unkommentiert. Und dann will der Schüler eigentlich helfen, aber merkt dann, er braucht gar nicht zu helfen. Die kann sich ganz gut selber wehren.
Besser als er.
Genau, die vermöbelt die drei dann halt nach Strich und Faden. Und er denkt sich halt, die kann ja richtig gut Kung Fu. Vielleicht kann ich halt bei der was lernen.
Und das fand ich insgesamt eine gute Szene. Da habe ich nicht so mit gerechnet. Dachte, oh, jetzt kommt, er muss sie retten, bla bla bla. Und dann kommt raus, die braucht keine Hilfe. Er braucht eher Hilfe im Endeffekt. Das fand ich
ja
eine sehr coole Idee so, ne?
Genau. Und er schleicht sich dann hinterher und versucht dann, ihr zu vermitteln, dass er halt hilfsbedürftig ist. Er kriegt dann tatsächlich auch was zu essen, weil sie Mitleid mit ihm hat. Und möchte dann ein bisschen Kung-Fu von ihm lernen und sie sagt halt, okay, wenn du was von mir lernen willst, dann musst du mir helfen, Tofu zu machen. Und dann kannst du dich jetzt hier in die Sojamühle stellen und kräftig Bohnen mahlen.
Aber
mit den Füßen, ne? Um die Beinarbeit zu trainieren.
Ja.
Man weiß an diesem Punkt nicht so genau, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Szenen vergeht. Am Anfang scheint es nur irgendwie relativ kurze Zeit zu sein. Zum Schluss werden es, wie wir schon wissen, 6 Monate sein. Aber da verliert man schon zeitlich ein bisschen den Überblick.
Aber das ist dieses Shaolin-Motiv auch, ne? So ein bisschen, wo sie dieses Auftragen polieren, ne? Ja. Dass man durch so Arbeit den beibringt, zu kämpfen, und dann zeigt sie auch ihm nicht die Technik, sondern trainiert einfach nachts und er kann sich das abgucken. Das ist so dieses Crossover aus dem Shaolin-Film so ein bisschen. Ne? Wir hatten noch einen mit dieser Nonne. Hatten wir nicht auch einen mit so einer Nonne, die dann auch so Sachen vorgemacht hat, immer nachts heimlich, und ein Schüler hat sich hierhin abgeguckt? Weißt du das noch? Mit einer aus der Box war das auch.
Mit einer Nonne? Ich erinnere mich nur mit dem
36 Kammer da auch?
Ja, da war es auch, genau.
Ja, aber ich meine, da war so eine Nonne, die super gut war, die dann man auch nie wirklich gesehen hat, die man immer nur so von hinten gesehen hat, weißt du das noch?
Ja, das war aus der ersten Box, glaube ich, ne?
Ja.
Ich komme jetzt auch nicht drauf, aber ja, sie lernen halt eben nicht nur Martial Arts, sondern sie lernen eben auch was vom Leben und von der Arbeit. Bestenfalls, man hat das Gefühl, sie erdulden das, weil sie halt auf dem Weg zum Kung Fu halt das mitnehmen müssen, weil ihre Meister halt so alte alte Spießbürger sind, die darauf bestehen, dass die auch noch für ihre Lektionen arbeiten. Ich hoffe, das sickert bei den Schülern durch. Die scheinen auf jeden Fall ziemliche Sturköpfe zu sein.
Bei der kommt ja auch noch so ein blinder Schwiegervater ins Spiel.
Der kommt dann auch noch, genau.
Ja, wo ich aber denke, ja, wozu eigentlich, ne? Ja, um sowas noch drin zu haben. Es gehört vielleicht dazu, beim Kung-Fu-Film noch so einen blinden Meister mit drin zu haben. Ne?
Ja, genau, der findet gleich auf jeden Fall Erwähnung. Jetzt geht es aber erstmal weiter zum zweiten Schüler. Denn der
pinkelt gegen eine Vogelscheuche.
Der pinkelt gegen eine Vogelscheuche, genau. Gleichzeitig, ja, es ist ein bisschen abstrus, wir überspringen das einfach mal im Detail. auf jeden Fall läuft da noch eine Oma mit einem Hackebeil und einem Strick rum, die ihren entflohenen
spielsüchtigen Mann sucht, der sich in der Vogelscheuche versteckt.
Genau, der Mann versteckt sich in der Vogelscheuche, wird vom Schüler angepinkelt. Der überredet ihn, obwohl er angepinkelt worden ist, dazu, dass sie zusammen zum Zocken gehen in die Stadt. Da werden sie fast über den Tisch gezogen und er muss sich dann mit irgendwelchen Spielhöllenbanditen dann auf offener Straße prügeln. Da kommt ihm dann aber eine seltsame Gestalt zu Hilfe. Und zwar, wie soll man ihn umschreiben? Ein hinkender Stadtstreicher mit Krücke und
dem Alkohol zugeneigt.
Der die ganze Zeit leicht angefuselt wirkt und an seiner Fluppe saugt. Und ein sehr krähendes, seltsames Lachen sein eigen nennt. Auf jeden Fall eine echt crazy Karikatur. Der bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
Ja, da hat man so ein bisschen das Jackie Chan, ne? dieses Drunken Master Feeling mit, ne?
Ja.
Das ist das Crossover.
Genau. Und der folgt halt dann dem Stadtstreicher, nachdem sie sich noch ein bisschen rumgekabbelt haben, und möchte halt bei ihm Kung-Fu-Schüler werden. Und nach langem Rumdiskutieren, wo halt rauskommt, dass er schon irgendwie so ein legendärer, abstruser Meister ist, der sich da in den Wald zurückgezogen hat, nimmt er ihn dann tatsächlich auch als Schüler auf. Schüler 3 hingegen hat auch keine besseren Pläne. Der geht nicht zum Spielen, der geht auch nicht zum Tofu klauen oder abschrauben. Der will Fische klauen, genau. Hm. Der ist halt irgendwo am Flussufer unterwegs oder am See und sieht, dass da Netze zum Trocknen aufgehängt sind und Fische zum Trocknen, die gerade frisch geräuchert sind. Und da will er ein bisschen was abstauben. Da kommt ihm dann allerdings der fleißige Fischersmann dazwischen und weist ihn zurecht. Und da stellt sich schnell raus, der hat eine spezielle Technik, nämlich den Stab des Fischers, Fisherman's Staff. Und damit kann er kräftig austeilen. Der Fischer
Er verpflichtet sich für 2 Jahre da zu bleiben, sagt aber, ich bleibe eh nur ein halbes, schon insgeheim. Auch Arschloch-Move eigentlich.
Ja, genau. Der Fischer sagt, wenn du bei mir Kung-Fu lernen willst, dann musst du auch mein Fischerhandwerk lernen und mir helfen, weil ich gerade weil meine Hilfskraft gerade gekündigt hat oder so. Und dafür braucht es genau 2 Jahre. Und anstatt dass der Schüler schon sagt, nee, ich kann gar nicht, ich kann nur 6 Monate, hört man halt seine Gedanken, ach, ich sage einfach ja und hau dann ab.
Ja, genau. Schlimm. Ja, aber er ist eigentlich der Opfer. Das Opfer des Films ist eigentlich der Fischermann, ne?
Ja.
Der Fischer.
Ja. Und der Fischer, der ist auch sehr, sehr charaktervoll, finde ich. Ne? Der sieht cool aus, hat auch ein cooles Outfit und eine coole Persönlichkeit. Den könnte man sich auch gut als Actionfigur vorstellen. Mhm. Ja. So, dann gucke ich mal.
Dann kommen wir wieder zu dem alten Meister, der sich da besäuft und immer so Hilfe von so einem alten Kumpel bekommt, ne?
Ja, genau. Meister One ist es. Dann irgendwann habe ich den Namen notiert. Und wir haben die Kämpfe nicht gezählt, also von daher. Nee. Aber man merkt schon, es passiert viel, ne? Viele, viele Kampfkonstellationen, viele ganz unterschiedliche Kampfstile, die aufeinandertreffen. Und Meister One verkauft jetzt Kräuterpflaster und Medizin. Hat aber wieder ein Riesenproblem, weil er da irgendwo in der Taverne unterwegs ist. Und wen trifft er da? Den Mystery Man in Schwarz. Und der denkt sich, was, du treibst dich hier immer noch rum, ne, mit deinem Bauchladen, wo deine Kung-Fu-Schule draufsteht. Wie kannst du das eigentlich wagen? Ne? Kriegst jetzt noch mal eins auf die 12 und der wird noch mal kräftig vermöbelt. 2 Leute von der Taverne wollen ihm sogar mit Waffen zu Hilfe eilen. Und da kommt raus, dass dann der Mystery Man in Schwarz sogar noch einen Teleskopspeer hinter seinem Rücken trägt, mit dem er die dann auch noch platt macht. Ja. Und da fühlt sich der Meister jetzt natürlich völlig unterlegen. Sitzt zu Hause, übt noch ein bisschen Kung-Fu, aber schüttet sich ziemlich zu. Und der Einzige, der zu ihm hält, ist sein alter Nachbar, Meister Fu. Und der kocht für ihn, bringt ihm ein bisschen was zu essen vorbei, sodass Meister One sein Leid mitteilen kann. Und ja, steht also nicht gut um die. Und dann sind wir schon wieder in der Tofu-Mühle, richtig?
Ja, genau, da ist das halt, wo er die Techniken nachmacht lernt, wie das Kung-Fu durch sie lernt, einfach durch Nachahmung.
Genau.
Und der zweite, oder war da noch was?
Nee, ne? Nee.
Ja, der zweite lernt an so einer Puppe, was ich ganz geil finde, mit so Akupressurpunkten. Ich mag ja diese Utensilien und so zum Üben. Ja. Und der dritte lernt einfach seinen Langstock.
Ja, der hat da so spezielle Pressmethoden und Gerüste, an denen er arbeitet, um dann zielgenau durch irgendwelche Metallringe zu stechen mit dem Stab. Also die haben auf jeden Fall da schon sehr fortgeschrittene Trainingsmethoden, die Meister da herbeikarren.
Und der alte Meister macht halt seinen Nachbarn da zum unfreiwilligen Trainingspartner, um mit dem Schwert ein bisschen zu üben, ne?
Ja, und das war richtig so dramatisch. Das hat auch fast ein bisschen wehgetan. Ne? Da hast du den alten Meister Fu, der nur das Beste für seinen Nachbarn und alten Freund will. Und obwohl der Meister Wan angetrunken ist, versucht er ihm gut zuzureden und Meister Wan zwingt ihm quasi diesen Kampf auf und dann wird aus dem humpelnden, gebückten Meister Fu dann der, in dem wird halt der alte Superkämpfer, obwohl er gar nicht in den Titel zählt, da kommen wir später noch drauf zurück, aber auch sicher? Hier verbirgt sich ein Superkämpfer.
Und ja, jetzt ist so die.
Erzähl. Den will Meister Wan halt herausfordern. Der braucht jetzt so richtig was, woran er sich abreiben kann. Und obwohl Meister Fu absolut dagegen ist, das zu machen, weil er Meister Wan in dem Fall halt selbstsüchtig findet und er es auch absolut nicht richtig findet, ihm das aufzubürden, jetzt so aggro zu werden, kämpfen die beiden halt, vertragen sich zum Glück aber am Ende wieder und gehen dann wieder zusammen essen.
Ja, jetzt brichst du die Phase an, wo das Training abgeschlossen ist, wo alle jetzt so bereit werden. Ne? Er macht das und probiert das gegen den Nachbarn aus. Der Erste kommt jetzt zu diesem Blinden, sieht diesen blinden Schwiegervater, was ich erzählt habe, der ihm dann sagt, ey, sie zeigt dir ja die ganze Zeit Kung-Fu und jetzt bringt sie ihm so wirklich Kung-Fu bei.
Ja.
Wo er so aufs Bett springt, ne? Wo ich dachte, ist das ein bisschen zweideutig und ja, so.
Um das kurz noch zusammenzufassen, weil das mit dem blinden Schwiegervater fand ich eigentlich ganz cool. Also um es zusammenzufassen, diese Witwe, die hat in jungen Jahren halt ihren Ehemann verloren. Aber dessen Vater ist halt ein super bekannter Kung-Fu-Meister gewesen, mittlerweile blind, der ihr halt Kung-Fu-Künste beigebracht hat, damit sie sich halt gegen irgendwelche Häscher, die als Witwe nachstellen und unlautere Gedanken haben, halt verteidigen kann. Reine Selbstverteidigung. Das heißt, er steckt dem Schüler, den er auch schon richtig durch den Mangel gedreht hat, weil der Schüler ihm 2 seiner 5 hartgekochten Eier stehlen wollte, steckt dem Schüler, dass er von seiner Meisterin halt nur dann was lernen kann, wenn sie in den Selbstverteidigungsmodus geht. Mhm. Weil er ihr wohl das Versprechen abgenommen hat. Nur das kann erklären, was danach passiert.
Das habe ich irgendwie gar nicht richtig geschnallt. Ja.
Weil der Schüler jetzt voll motiviert und eigentlich auch letzten Endes menschlich irgendwie dann disqualifiziert, dann in das Haus seiner Meisterin springt, sie aus dem Schlaf hochschreckt, in ihr Bett springt und sie androht, sie gleich zu vergewaltigen und sie auch noch umzubringen. Sie springt aus dem Bett, fängt an, ihn zu vermöbeln und verrät dabei sämtliche Kung-Fu-Moves und findet halt raus, okay, der wollte jetzt, also das interpretiere ich jetzt hinein, der Charakter des Schülers sorgt nicht dafür, dass das wirklich logisch erschließbar ist oder nachvollziehbar ist. Sie geht halt jetzt davon aus, nein, der will mir gar nicht an die Wäsche, der will mich nicht umbringen und mir das Schlimmste antun, sondern der will einfach nur kämpfen. So, und jetzt ist im Selbstverteidigungsmodus, genau. Und da kann sie jetzt alles ins Gedächtnis rufen und ihm halt jeden Tritt, den sie ihm verpasst, dann auch noch benennen. Und er schreibt quasi mit und merkt sich das alles. Und dann ist seine Ausbildung scheinbar abgeschlossen. Dumme Aktion, aber es zahlt sich aus. Schüler Nummer 2 will wieder zu seinem abstrusen, hinkenden und betrunkenen Meister, findet aber jemand anders vor, der sich vorstellt als der neunte betrunkene Unsterbliche. Und der futtert gerade das Hühnchen und trinkt den ganzen Wein, den der Schüler da für seinen Meister parat hat. Und der Schüler denkt sich, was geht denn jetzt ab? Und fängt an, mit dem zu kämpfen. Und dann kommt sein Meister halt rein und souffliert ihm dann, was er zu tun hat. Steckt ihm allerdings nicht, wie sich dann später rausstellen wird, dass das ein guter alter Bekannter von ihm ist, ja. Der ihn nur herausfordern soll, weil er vielleicht entweder zu faul dazu ist, den Kampf selber zu machen. Keine Ahnung, was dahinter.
Vielleicht auch, damit er sich nicht zurückhält, weil sein Meister wird er sich vielleicht eher zurückhalten. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht soll er da den gefühlten Ernstfall trainieren, genau. Mhm. Ja, und das klappt auch ziemlich gut. Sogar sein Meister ist überrascht. Der Schüler ist zwar ein bisschen sauer, dass sein Meister ihn so hinters Licht geführt hat. Und das Ganze endet dann mit einer kurz eine Einstellung, wo er dann sagt, oh, dann bin ich jetzt mit meiner Ausbildung durch. Okay, bis dann, bye bye. Aha. Und dann gibt es nur so einen kurzen Freeze-Frame, zack, Szene ist zu Ende und dann sind wir wieder bei Schüler 3. Schüler 3 ist natürlich jetzt dabei, der sich Meister zu stecken, dass er jetzt abhaut.
Ja, nicht stecken, der will sich nachts heimlich verpissen einfach, ne, und wird erwischt.
Ja, stimmt.
Oder richtig. Morgens.
Der wird ja zur Rede gestellt, genau.
Ja.
Zu Recht ist der Fischermeister
enttäuscht.
Zutiefst enttäuscht und sagt ihm halt, okay, wenn du gehen willst, dann musst du dich hier rauskämpfen. Und dann kämpfen sie noch ein letztes Mal. Er verspricht auch, dass er nochmal wiederkommt. Der Meister gibt ihm noch ein paar Tipps mit, sieht aber, dass er sich zumindest angestrengt hat und versucht, sich zu bessern. Und auch er macht sich auf den Weg, während Meister One
an seinem traurigen
Geburtstagsmorgen halt alleine in seiner Kaschemme sitzt. Und plötzlich tauchen da seine drei Schüler auf. Und er ist natürlich total angepisst, weil er sich fragt, erst hauen die ab und jetzt kommen die hier fröhlich angestiefelt und wollen wieder aufgenommen werden und noch Geburtstag feiern. Aber die haben sich halt auch was Schönes für ihn ausgedacht. Sie laden ihn nämlich zum Essen ein. Und er ist nicht der Einzige, der eingeladen ist, denn da kommt auch schon das Geburtstagsgeschenk angelaufen. Jemand mit einem Einladungszettel in Hand und es ist niemand anders als der Mystery Man in Schwarz, höchstpersönlich. Und dann beginnt natürlich unser großes, mehrstufiges Finale. Jetzt bist du wieder dran.
Ja, die versuchen halt zu zweit, zu dritt auf ihn loszugehen, ihre ganzen neuen Kenntnisse damit reinzubringen, was zum Teil auch gelingt. Aber nicht ganz, ne? Die sind ihm immer noch nicht wirklich gewachsen. Gerade da, als er nachher seinen Speer da rausholt.
Ja.
Und da wird es auch ein bisschen blutiger.
Ja, ja. Also das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Also da gibt es viel Tempo, sehr abwechslungsreich, was die Stile betrifft, schwindelerregend. Und dann zum Schluss braucht es natürlich den Meister, der ja auch schon aus reinem Frust und Verzweiflung angefangen hat, wieder sich hackedicht zu saufen. Das passt natürlich ganz gut, weil er ja sein Drunken Swordplay schon geübt hat.
Gab es das vorher überhaupt schon mal? Wurde das irgendwo angedeutet, dass das betrunkener Schwertkampf ist?
Also er hat einmal betrunken, kurz bevor Meister Fu zu ihm gekommen ist, betrunkener Schwertkampf gemacht, genau. Mhm. Und das macht er jetzt halt wieder und da kriegt er es dann tatsächlich hin, die Oberhand zu gewinnen. Und er hat dann in diesen finalen Move, wo er dann mit seinem Schwert zuschlägt und obwohl der Mann in Schwarz sein Schwert mit dem Speer abwehrt, kickt dann Meister One die Spitze seines Schwertes um den Speer rum und sticht ihm damit mitten ins Herz und drei Schüler und ein Meister stehen sehr fröhlich und laut lachend um die Leiche des Kung-Fu-Coaches, des ungebetenen Kung-Fu-Coaches und Geburtstagsgastes herum und freuen sich, dass der Spuk endlich vorbei ist. Dann kommt noch der Wirt raus und fragt sich, wer eigentlich für die ganzen zerschlagenen Möbel und das ganze zerschlagene Geschirr bezahlt. Und dann klopfen sich alle gegenseitig auf die Schulter und sagen, ja, das macht er da unten. Und der Wirt ist ein bisschen verzweifelt, weil der wohl nicht mehr irgendwas bezahlen wird. Und dann ist er.
War das noch Notwehr für dich? War das angemessen?
Nein.
Nee, ne?
Sie freuen sich auch über die Maßen, dass er halt nicht einfach nur sozusagen seine Rechnung bekommen hat und dass sie es ihm heimgezahlt haben, sondern die freuen sich ja richtig, dass er einfach mal tot ist.
Ja, das ist extrem eskaliert, ne? Und ich weiß nicht, ob der Schurke, der hat ja keinen getötet bis jetzt, der hat ja nur Leute verprügelt, muss man die gleich umbringen.
Ja, und da kann man sich dann vielleicht schon fast wieder fragen, ob seine Mission nicht eigentlich gerechtfertigt war. Leute, die Schülern die Kunst des Tötens beibringen, aber nicht dazu in der Lage sind, ihnen Respekt einzubläuen, ob die nicht vielleicht mehr Schaden als Nutzen in der Gesellschaft anrichten. Aber das wird sich jetzt halt nicht mehr zeigen, weil dieser.
Sind die Helden vielleicht in Wirklichkeit so die Schurken des Films ein bisschen so? Der eine belügt der eine belügt eine Witwe, um da an seine Sachen ranzukommen, ne?
Und droht der zweite, droht die an, sie zu vergewaltigen und so.
Der zweite ist da mit dem Alki unterwegs und ich glaube, der irgendwas war da auch, ich weiß gar nicht mehr was, wo er eben auch nicht ganz ehrlich ist. Der dritte verspricht dem alten, netten Mann da, 2 Jahre bei ihm zu bleiben, haut einfach ab, nutzt ihn aus. Der vierte greift mit einem Schwert seinen wehrlosen Nachbarn an und dann besäuft er sich, dann töten die einfach die Typen.
Ja. Der zweite macht quasi Enabling mit einem Alkoholiker, der dritte betrügt seinen Ausbildungsplatz. Ja, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich meine, es ist alles sozusagen auf Humor getrimmt und das entschuldigt ja in gewisser Weise alles. Aber man kratzt sich halt schon wie wild am Kopf und sagt sich, eieiei, was passiert da gerade? Ne? Aber es war halt super unterhaltsam, fand ich. Und eben, weil es so abstrus war und weil die Figuren so karikiert waren, gab es eben auch viel zu gucken und zu lachen. Also, das ist halt im klassischen Sinne nicht Shakespeare, sondern halt wirklich nur was zum Spaß haben. Und das hat für mich funktioniert.
Ja, bei mir kam so ein bisschen Videotheken-Feeling auf, wie so ein Film, den ich früher in der Videothek gesehen hätte. So, ne?
Ja, wo man sich freut, dass man ja ausgeliehen hat und nicht irgendwie müde ist davon, dass man es schon 100 Mal gesehen hat. Und das ist vielleicht eben auch das, was dieses, wie du schon sagtest, so dieses Best-of-Compilation-Clipshow-Feeling hat, dass halt so viel da drin ist, dass man gar nicht merkt, dass das, dass das, wie viel waren es, 100 Minuten sind?
Ja, kann sein, fast, ja.
Ja.
Oder mehr, ja. Ja, stimmt. Der hatte, einerseits war es halt ein bisschen blöd, dass du keine Hauptfigur hast und das so ein bisschen einfach nur hier, da, Crossover und so war. Andererseits hast du dadurch natürlich viel mehr Kämpfe geboten bekommen und weniger Handlung, was ja auch ein Vorteil sein kann, ne?
Ja, und ein großer Faktor hier, Frisuren und Bärte, oder? Man kann sich gar nicht satt sehen, oder?
Ja, aber das kennt man ja schon, Frisuren und Bärte.
Ja, also aber die sind so gestylt gewesen, die ganzen Leute. Das war echt cool.
Und ich mag ja auch lieber diese waffenlosen Kung-Fu-Filme, weißt du? Ich mag ja gerade diese Sachen eigentlich.
Ja. Du überlegst jetzt noch, ob du von 3 hochgehst auf 3,5, oder?
Ja, ich war zwischen 6 und 7. Ich hatte dem Film erst eine 7 gegeben.
Ja.
Und dann dachte ich, aber du hast dem letzten doch eine 6 gegeben. Du kannst dem ja nicht eine 7 geben, wenn du dem letzten eine 6 gegeben hast. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und deswegen bin ich dann doch zwischen 6 und 7, habe mir 6 mit Herz gegeben, habe es nochmal geändert. Aber ich hätte ihm genauso gut, also ich hätte ihm eine 3 oder 3,5 geben können. Beides. Wäre beides okay.
Ja. Also eine Filmbewertung, ja, kann man ja auch irgendwie unterschiedlich aufsplitten. Das Entertainment kann ja eben auch 3,5 oder 4 oder 5 sein. Aber wenn der Film halt technisch und von den Figuren her halt einfach eben nicht mehr hergibt, dann ist er halt eben festgenagelt irgendwo bei 3. Das ist ja auch okay.
Also. Du, dazwischen. Ich konnte mir nicht wirklich entscheiden. Einerseits, andererseits, weißt du?
Ja, aber da müssen wir noch den Titel diskutieren, oder? Oder ich muss ihn auch bewerten, okay. Ich bin auch irgendwo zwischen 6 und 7. Also so viel Spaß, wie ich mit dem Film gehabt habe, weil er eben so kurzweilig war, würde ich ihm persönlich, glaube ich, eher eine 7 geben. Ich fand ihn halt durchaus leichtfüßiger als manch einen Film, der sich zu viel Mühe gegeben hat, eine Handlung, die genauso hanebüchen war wie diese hier, halt einfach so schwer zu machen, dass sie sich halt größer und wichtiger fühlt. Da mag ich dann lieber das Leichtfüßige, dass man dann das einfach Schulterzucken hinnimmt und dann sich durchprügelt.
Man muss ihm auch so gut erhalten, dass er halt weniger Mittel zur Verfügung hatte als andere Filme, die wir gesehen haben.
Und halt eben auch keinen Star, den du in den Mittelpunkt stellen und Schauspieler lassen kannst, weil das Publikum sich vielleicht dann nicht dafür interessieren würde. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch einfach eher auf Quantität gegangen. Ja, also ich bin, glaube ich, auch. Nein, ich bleibe bei 3,5. Also,
ja, du, wie gesagt, ich war auch erst bei 3,5 plus und dachte ich, der letzte Film, ich kann dem nicht. Ist blöd, man darf die nicht gegenüberstellen, ist ja auch ein bisschen Tagesform. Man dachte, nee, irgendwie. Jetzt habe ich um die letzte Wertung und jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Tabula rasa gemacht und ab jetzt bewerte ich wieder ohne Rücksicht auf, was ich davor bewertet habe.
Sehr gut. Ja, bei mir gibt es auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, haben wir sonst mal 7, haben wir sonst immer 10 oder sonst immer 5 gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr.
Ja, ist doch im Endeffekt dasselbe.
Genau, also bei mir gibt es 7 von 10 kühlende Kräuterpflaster mitten auf die Stirn. Fühlt sich gut an und kann man, selbst wenn es aus der B-Schiene kommt, gut verdauen. Das war gut.
Bei mir gibt es zwischen 6 und 7 Jugendliche aus Clockwork Orange, die sich in Kung-Fu-Film verirrt haben.
Ja, lustig, jetzt wo du sagst, du meinst, das sind so Drooks, die...
Ja, irgendwie sowas. Ne? So ein bisschen, ne? Können wir uns die auch darin vorstellen, oder? Ja, die sind, das sind so Zypaten, so, oder?
Genau, richtig. Ja. Die einen klauen sich was zu essen, ne?
Ja. Genau. Ja, töten Leute.
Drohen an, Leute zu vergewaltigen. Um ein bisschen Ultra-Brutale zu erzeugen.
Wann ist der rausgekommen, Clockwork Orange?
Anfang der 70er und der ist von 78. Also,
ah, okay. Vielleicht ist das die Neuverfilmung.
Möglich. Clockwork Mandarine.
Zum Beispiel. Apfelsine, geht auch.
Müssen wir noch, ja, stimmt. Müssen wir noch den Titel diskutieren, ne?
Ich glaube, das sind die 3 Schüler, der Meister und der Gegenspieler, die 5 Superfighter.
Glaube ich auch. Aber wenn wir die tatsächliche de facto Zahl an echten Superfightern in diesem Film nehmen, dann sind
wir 3. Nämlich den Trainer. Das waren die Superfighter. Und vielleicht noch der Böse. 4. Oder?
Ich lasse die noch nachdenken.
Also die Witwe, eigentlich die ehrlichen Superfighter sind die Witwe, ihr Schwiegervater, der Fischer, der Betrunkene und der Böse.
Und eigentlich auch noch Meister Fu, oder?
Ja, eigentlich schon, hast recht. Aber da haben die anderen auch schon die Vorarbeit gemacht, ne?
Ja.
Das ist wie mit diesem Marmeladenglas, ne?
Welches Marmeladenglas?
Wenn man das aufmacht, der eine versucht die ganze Zeit, ach so, und dann geht's auf und sagst, ja, weil du die ganze Vorarbeit, weil ich die ganze Vorarbeit gemacht habe, ne?
Ja. Also, aber wenn wir alles zusammenzählen, dann haben wir die 3 Schüler. Wir haben Meister One, da sind wir bei 4. Dann haben wir den Bösewicht, dann sind wir bei 5. Das sind die, die du am Anfang erzählt hast. Dann haben wir die 3 Ausbilder der Schüler. Dann haben wir den Schwiegervater, dann sind wir bei 8.
Und dann haben wir noch den Kumpel von dem Besoffenen.
Meister Fu. Ja, dann sind wir schon bei 10, oder? Irgendwie so um den
Dreh. Ja, irgendwie so.
Ja, also es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Superfighter. Der Film liefert mehr, als er verspricht. Und das ist ja auch was Gutes eigentlich, oder?
Von dem Regisseur hatte ich noch einen anderen Film gesehen. Ich habe mein Handy jetzt nicht dabei. Dem habe ich echt eine 8 gegeben. Den fand ich so gut.
War das Monkey Kung Fu?
Ja.
Im Vergleich zu Mad Monkey Kung Fu, den wir letztes Mal gesehen haben. Monkey Kung Fu habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen.
Die fand ich richtig gut. Das war so einer, den ich früher in der Videothek entdeckt habe und immer dachte, was ist das mit diesem Buch? Den fand ich so geil früher als Teenager.
Ja.
Und habe ich den hier wieder entdeckt. Und das macht ihn auch zu 8 für mich. Ne?
Mhm. Und wo hast du den gesehen?
Oh, da habe ich irgendwie auch hier eine Blu-ray. Ich glaube, eine deutsche. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da habe ich mir auch. Muss ich nochmal gucken. Kann ich dir nochmal sagen. Aber ich hatte eine Blu-ray, aber nicht aus der Box. Den habe ich nochmal extra geholt.
Also ich könnte mich jetzt irren, bin mir nicht ganz sicher, aber es spielen, glaube ich, einige Leute aus diesem Film auch in Monkey Kung Fu mit.
Du, kann gut sein. Ich wüsste nicht, dass ich die wieder gesehen habe. Also ich habe gesehen, was habe ich von dem Regisseur noch geguckt, und wusste, ja.
Mhm.
Und den mochte ich wirklich gerne.
Dann haben wir als nächstes auf der Liste Invincible Shaolin.
Weißt du da was zur Handlung schon?
Ich habe mir den Trailer angeguckt. Aber habe keine Ahnung, nee.
Aber von wem ist der? Weißt du auch nicht mehr, ne?
Also ich meine von Shang-Chi. Und ich
glaub, Shang-Chi mag ich ja.
Ich glaube, den haben die falsch kategorisiert. Falsch benannt im englischen Trailer, weil die da Chang-Chen geschrieben haben. Ich gucke gerade mal. Invincible Shaolin.
Ach ja, aber auf der Scheibe ist noch eine Doku. Doku nicht, so ein kleines Extra über, wie Schaubar das versucht haben, in Amerika
gut zu fassen. Ja, ist, glaube ich, über fast 90 Minuten. Ne?
Also, habe ich noch angeguckt, war ganz interessant. Habe ich total vorgespult, aber weil ich müde war, aber war ganz interessant.
Ja. Genau, Invincible Shaolin ist von Chang-Chi. Hm. Und wenn ich mich nicht täusche, mit den Five Venoms.
Ah, bin ich mal gespannt.
Ja. Und danach erwartet uns dann The Kid with the Golden Arm.
Heroin.
Ja, da gibt es ja diesen berühmten, der Mann mit dem goldenen Arm, ne? Diesen berühmten alten Film oder den Roman. Den
ja, habe ich nie gesehen mit Sinatra, ne?
Ja, ich glaube ja, genau.
Ah, ich mag, als Schauspieler mag ich Sinatra irgendwie nicht.
Also ich habe im Trailer gesehen, dass der Kid with the Golden Arm tatsächlich beide Arme in goldenem Schmuck trägt und ich glaube, er kämpft gegen jemanden, der in Silber gekleidet ist. Sah sehr gut aus. Man darf gespannt sein.
Heutzutage wird man die bestimmt überfallen, allein weniger Edelmetall, weil das so viel wert ist. Ne?
Das kann gut sein, ja. Richtig. Würden die dann Handys draus machen, ne?
Zum Beispiel.
Seltene Erden und so. Wie sieht's denn aus? Hast du sonst in nächster Zeit irgendwas auf der Hongkong, auf dem Hongkong-Menü, irgendwas, was du in nächster Zeit guckst an Klassikern?
Oh, kann sein. Ich habe mir hier alles mögliche von 88 und Eureka geholt, die ganzen neuen. Ich habe mir einen Stapel von DDD aus Hongkong bestellt. Ich weiß gar nicht was. Ich habe mir richtig viele Sachen aus Hongkong bestellt.
Cool.
Auf die ich Bock hatte, so Hongkong Blu-ray. Das kann ich dir mal zeigen. Wir sehen uns ja demnächst. Und dann zeige ich dir mal. Ich hatte irgendwie Bock auf Hongkong und habe echt, weiß nicht wie viele. Da war so ein Angebot und ich glaube, ich habe 10 Stück bestellt oder so.
Cool, da bin ich mal gespannt. Und hast du da einfach
ich habe geguckt nach dem Label. Oder? Ich habe geguckt, welche ich hatte, die auch gut remastered waren. Diese Forge, da waren ja ein paar Labels, die echt gute Master hatten. Und davon habe ich welche geholt.
Ja.
Und habe ich nochmal The Victim geholt. Und wo ich nicht weiß, wie die Bildqualität ist von Ringo Lam, weil ich den früher mal auf VCD hatte.
Ja.
Und der günstig war.
Also ich habe als nächstes auf der Hongkong-Liste den Sammo Hung-Film, den ich noch nicht gesehen habe. Where's Officer Tuba?
Der war da auch, habe ich aber nicht geholt, weil der ist auch so einer von diesen neuen Gemasterten, ne? Aber es sah nicht so interessant für mich aus,
Where's Officer Tuba. Also scheint auch eine sehr abstruse Komödie zu sein, aber Sammo Hung spielt einen Polizisten, der keine Lust auf Streifendienst hat und deswegen bei der Polizeikapelle hauptsächlich abhängt und Tuba spielt. Und das Ganze dann noch durchmischt mit Action, mit Rom-Com, mit Joey Wong und mit Jackie Chung und David Chiang. Also zumindest eine interessante Kombination.
Ich hab letztens auch so einen Sammo Hung-Film gesehen, wo er so ein Polizist ist, so ein Motorrad. Was war das? Der war auch richtig gut. Zeige ich dir mal. Ich habe da mein Gedächtnis.
Und was ich letztes Mal gesehen habe, war der Trailer zu Happy Ghost 4. Und den Trailer fand ich echt großartig. Musst du mal gucken.
Schicke ich dir so. Aber ich habe 1 bis 3 ja noch gar nicht gesehen. Da verstehe ich den bestimmt gar nicht. Ne?
Also ich glaube, das ist einfach
ja, klar.
So ein Komödiending, wo vermutlich immer irgendein böser Geist drin vorkommt und der nette Geist, das ist dann der Sidekick vom Hapless 80er Jahre Rom-Com-Loser.
Und da fällt mir ein, kennst du Haunted Cop Shop?
Den habe ich, glaube ich, mal gesehen, ja.
Aber ich glaube, der war auch dabei, bei denen ich mir geholt habe. Muss ich noch mal gucken.
Ja, das muss aber schon ewig her sein, da muss ich noch mal gucken. Das verschwimmt ja auch irgendwie alles so.
Ich weiß ja nicht mal, was ich gekauft habe. Wie soll man wissen, was man gesehen hat noch?
Ja. Deswegen machen wir diesen Podcast, damit wir uns in 30 Jahren daran erinnern können, was wir damals geguckt haben.
Ja, das ist ein guter Vorsatz.
Ja, ne? In dem Sinne, vielen Dank, dass wir heute über was haben wir heute gesehen? Five Superfighters. Wir haben heute Five Superfighters geguckt oder besprochen. Und vielen Dank, war sehr kurzweilig. Und dann sehen wir uns, glaube ich, wir haben noch mal einen Podcast und dann sehen wir uns bald mal wieder vor Ort, für eine richtig große Folge.
Ja, übernächstes Wochenende.
Ja, genau. Super, zwischendurch kommt noch eine neue Folge mit Heiko und mir raus. Roadhouse, der Klassiker mit Patrick Swayze, jetzt kurz bevor das Remake rauskommt mit Jake Gyllenhaal. Ja, das wird auf jeden Fall auch eine kurzweilige Folge. Nee, das falsche Reihenfolge, das muss ich rausschneiden. Es kommt ja erst Roadhouse raus. Und dann, okay, und dann diese hier. Oder ich lasse das drin, weil das ja menschlich ist. Ne?
Mensch, dann lass uns schmeißen, dann schmeißen, dann schneid da bitte das hier raus.
Das hier? Das ist drin. Wie das soll ich jetzt rausschneiden?
Ja, wenn du, ja,
was du willst. Weißt du, was das ist? Das ist menschlich. Und zwar menschliches Versagen. Ja. Kann ich richtig gut.
Ja, wie mein menschliches Versagen mit der letzten, was ich berichten werde.
Ja.
Mit dem letzten Spin-off.
Hast du auch ein bisschen was in den Sand gesetzt, ne? Ja. Eieiei. Naja, egal. Schwamm drüber. Dann bis bald und nicht vergessen.
Jesus ging nicht über ein, wie war's noch? Jesus ging nicht über den See. Er schwamm drüber. Kennst du den Schwamm drüber Blues von Otto?
Das muss ich verdrängt haben.
Okay.
Da bin ich kein Komplettist. Ich glaube, das habe ich einfach in die in den Rundordner meines Gehirns abgelegt, obwohl ich früher sicher. Ja, irgendwas klingelt irgendwo und ich möchte gar nicht. Die Erinnerung darf dort bleiben, wo sie ist. Das ist bestimmt so ein Robert Gernhardt-Ding, oder? So ein richtiger Otto.
Ja, wenn es gut war, bestimmt. Das alles andere von, das sind ja nur seine guten Sachen, sind ja alle von.
Ne? Ja, ich glaube schon. Machen wir jetzt Otto-Bashing? Ist das Otto-Bashing?
Nö, er hat es ja gut rübergebracht. Ja. Ne? Seine Aufgabe war, das rüberzubringen, zu interpretieren. Und das hat er gut gemacht.
Genau, richtig. Also das kann er. Richtig. Okay. In dem Sinne, bis bald.
Bis bald.